Inflationszahlen, Zölle und immer wieder Donald Trump. So können wir die vergangene Woche eigentlich zusammenfassen und wo wir aktuell stehen und was wir daraus machen können, das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder da und ich begrüße Sie ganz herzlich aus Montevideo. Ich bin in Uruguay angekommen und wie auch schon angekündigt, ich war auf der Veranstaltung hier von den Kollegen von LATAM Pro Trading, powered by SwissQuote, und ich habe mich diesmal ins Publikum gesetzt. Beim letzten Jahr in Mexiko war ich noch mit dabei auf der Bühne, aber ich muss es offen gestehen, mein Spanisch ist ja doch noch etwas holprig. Gute Gelegenheit für mich, aus dem Publikum heraus einfach doch so ein bisschen mehr zu lernen, nicht nur über das Trading, denn das, offen gesagt, hört nie auf, sondern auch die Fachbegriffe im Spanischen, denn das meiste kommt ja dann doch irgendwie aus dem Amerikanischen und wird mal mehr, mal weniger übersetzt. Und naja, auf der Straße komme ich klar, aber auf die Bühne traue ich mich ja dann doch noch nicht, zumindest nicht ohne Dolmetscher, ohne Übersetzer. Tja, und so war es auch eine ganz spannende Geschichte. Und was nehme ich mir mit aus der Veranstaltung? Einmal großes Interesse auch für Trading im Privatbereich bei Privatanlegern, nicht nur in Montevideo, sondern allgemein auch in Südamerika, in LATAM. Das ist schon mal eine ganz interessante Erkenntnis. Viele junge Menschen und auch hier in LATAM, ähnlich wie auch in Europa, vielleicht auch in den USA, ein Großteil hier letztlich auch eher Männer und eher weniger Frauen. Auf der Bühne allerdings war es ausgewogen. Das wiederum fand ich doch wiederum ganz gut. Denn natürlich ist Trading eigentlich ja auch für alle da. Denn der Markt macht keine Unterschiede, nimmt eigentlich das Geld gerne von jedem. Ja, und gibt auch jedem gerne das Geld wieder zurück. Also beides darf man natürlich nicht durcheinander bringen. Aber Sie wissen, was ich meine. Am Ende, jeder ist da eingeladen, hat daran teilzunehmen und auch letzten Endes seine Profession hier zu verfolgen. Vielleicht formuliere ich es mal so. Ansonsten habe ich mir unterwegs irgendwo eine schöne Bronchitis mit aufgesackt, die sich eigentlich recht moderat anfühlt und anhört, aber im Großen und Ganzen, ja, ich bin jetzt nicht super angeschlagen, aber ich merke es halt doch, naja, passiert eben auch, und ich kuriere das Ganze aus mit Hustensaft, Nasenspray und Taschentüchern. Dann geht das auch schon irgendwann wieder vorbei, bis es ja beim nächsten Mal wieder zuschlägt. Sei es drum, ich bin ja einsatzfähig und damit gehen wir direkt mal in die Zahlen rein der vergangenen Woche. Wo können wir uns aktuell verorten? Naja, die letzte Woche ging los mit dem Geschäftsklima-Index, mit dem Geschäftsklima-Index vom IFO-Institut. Ja, wir sind eigentlich genau hier auf dem Stand geblieben, wo wir auch waren. Für mich offen gesagt überraschend, aber vielleicht sehe ich die Dinge ja auch zu negativ. Von daher 85,2% oder Punkte waren es, nicht Prozent, Punkte waren es, ähnlich wie beim letzten Mal oder genauso wie beim letzten Mal, leicht unter den Erwartungen. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, ist das schon eine recht positive Geschichte, wenn man das Gesamtbild Deutschland mal hier einfach auch als Referenz nimmt. Dann haben wir aus der Eurozone die Inflationszahlen, 2,4%. Waren es 2,5%, wurden dann irgendwann mal erwartet und sind es auch geworden. Das heißt also eine leichte Erhöhung hier für den Januar, wenn es um die Inflation in der Eurozone geht. Ob das jetzt die EZB in irgendeiner Weise tatsächlich zu irgendeiner Handlung bringt, das sei mal dahingestellt. Wir lassen uns einfach überraschen, denn da steht ja schon in der kommenden Woche, so viel kann ich vorgreifen, also in den nächsten Tagen, letzten Endes auch schon die Entscheidung an. Ich gehe aber mal davon aus, dass sich da nicht wirklich viel tun wird. Dann haben wir das Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland am Dienstag gehabt. Hier sind wir wiederum im negativen Bereich. Was soll ich sagen? Minus 0,3 hatten wir zuletzt, minus 0,2 haben wir jetzt. Na gut, was auch immer. Es ist weiter eine Rezession, wir sind weiter im negativen Bereich. Es ist weiter eine Schrumpfung, denn das bedeutet es letztendlich, wenn wir im negativen Bereich sind, es wird weniger. Und das eben konsequent schon seit Monaten bzw. seit Jahren. Ja, ich glaube, das ist das zweite Jahr, wo Deutschland in der Rezession ist. Und das ist offen gesagt schon eine ordentliche Geschichte. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Und offen gesagt stelle ich mir die Frage, wie soll das behoben werden, wenn die Wirtschaft eher weiter schwächelt und wirklich mittlerweile offen klagt. Also da muss man eben auch gucken, inwieweit hier irgendwann mal die Kuh dann doch wieder vom Eis geholt werden kann. Ja, der Mittwoch für uns weniger relevant, dann der Donnerstag mit dem Bruttoinlandsprodukt aus den USA, 3,1% waren es, jetzt sind wir 2,3%. Das allerdings ist schon mal ein Schlag ins Kontor, das ist ein Tritt gegens Bein, denn tatsächlich, das ist mal ein Sprung, der will auch erstmal verkraftet werden. Das heißt nämlich im Endeffekt, dass auch hier die USA, wenn es um die Wirtschaftskraft geht, eben doch nicht so gesund aufgestellt ist, nicht so kraftvoll ist, so bold, wie man vielleicht so sagen will, ja, also so stark, sondern dass es hier auf der einen oder anderen Ebene vielleicht schon mal schwächelt. Und das wiederum könnte Grund genug sein, die Märkte erstmal so ein bisschen Richtung Süden zu schicken, was ja auch in der vergangenen Woche dann letzten Endes geschehen ist. Ja, und dann haben wir am Freitag die Veränderung der Arbeitslosigkeit in Deutschland. Ja, wir haben hier die Arbeitslosenquote bei 6,2% unverändert. Im Großen und Ganzen ist es aber auch schon, wenn man da mal vergleicht mit den USA, eine deutliche Zahl und deutlich weit entfernt von dem, was eigentlich wünschenswert ist oder was man mal so als normal angesehen hat, nämlich irgendwas mit 5%. Und ob das nur normal ist, das sei auch mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz, 6,2 spricht auch hier eine klare Sprache. Ja, dann haben wir aus Deutschland die Inflationszahlen. 2,3% sind es hier geworden für den Februar. Und hier sind wir im Endeffekt in den Erwartungen, aber auch in dem Vormonat. Und von daher kann es ja erstmal so weitergehen. Schauen wir aber auch hier mal, ob sich das halten kann oder ob wir eben tatsächlich. Und da reden wir dann wiederum über Zölle, die jetzt natürlich dann nochmal auf das Bruttoinlandsprodukt draufkommen oder abgezogen werden, denn das dürfte den Export ja eher belasten, wenn es um die USA geht zumindest. Und wenn es dann wiederum Gegenzölle gibt, könnte das wiederum die Inflation etwas nach oben treiben, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Eurozone. Also das muss man auch mal wieder beobachten. Ja, und dann haben wir eben nochmal den Preisindex, die Inflationszahlen aus den USA mit 2,6%. Leicht drunter, das heißt leicht ein gutes Stück drunter von 2,9 auf 2,6 in den Erwartungen. Das heißt also hier für die FED so langsam mal das Signal, sich so ein bisschen mehr mit Zinssenkung zu beschäftigen. Ob sie das tatsächlich tut, das sei mal dahingestellt. Aber es ist zumindest mal so ein erstes Signal, zumal die Wirtschaft offensichtlich in den USA auch momentan nicht wirklich so super aufgestellt ist. Könnte also bedeuten, dass es für die FED so langsam Zeit wird, nicht nur aufgrund der etwas gesunkenen Inflation sich wieder etwas großzügiger zu zeigen, sondern auch vor allen Dingen, um der Wirtschaft etwas unter die Arme zu greifen und günstige Kredite bereitstellen zu können. Ja, dann in den nächsten Tagen, also in der laufenden Woche, dann geht es nochmal im Endeffekt in die Einkaufsmanager-Indizes rein. Wir kriegen nochmal bestätigt den Verbraucherpreisindex für die Eurozone. Wie gesagt, 2,3% war da so das Thema. Und dann geht's weiter in den Einkaufsmanager-Indizes am Mittwoch. Wir sehen die Beschäftigungsänderung in den USA und wir gehen nochmal aufs Öl, ebenfalls dann am Mittwoch. Am Donnerstag wird sicherlich gerade für die Eurozone, für Euro und US-Dollar sicherlich ein spannender Tag, denn da geht's in die Zinsentscheidung der EZB. Ja, 2,75%, 2,9%, ja, je nachdem, worauf man da schaut, sind's aktuell. Und dann ist natürlich die Frage, kann es tatsächlich schon zu einer Zinssenkung kommen, zu einer weiteren Zinssenkung? Machen wir uns nichts vor, Schuldenaufnahme ist ja nach wie vor so ein Thema, dann könnte das durchaus interessant werden. Und am Freitag schließlich geht es nochmal an die Non-Farm Payrolls, die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Auch das sicherlich ist nochmal ein gutes Indiz, um so ein bisschen zu spüren, zu fühlen und zu sehen, wo die Wirtschaft aktuell steht. Die Erwartung, die Prognose ist unterhalb des Vormonats und damit kann das sicherlich nochmal spannend werden und vor allen Dingen auch nochmal eine Richtungsentscheidung geben für den Abschluss der Woche. Ja, und den Abend schließt dann Jerome Powell mit seinem Statement, mit einer der vielen Ansprachen, die er auch hat. Ja, und am Freitag letztlich geht es dann in die Non-Farm Payrolls. Auch hier ist es sicherlich nochmal eine gute Gelegenheit, die Wirtschaftskraft der USA einzuschätzen. Die Erwartungen sind eher unterhalb dessen, was war, unterhalb des Vormonats. Von daher darf das nochmal gerne beobachtet werden. Interessant könnte dazu auch werden, wie sieht es bei der Arbeitslosenquote aus? Könnte man hier sogar über den Erwartungen sein, da ist also 4,1 oder so. Und sicherlich interessant, der geldpolitische Bericht der FED und das, was Jerome Powell danach zum Besten gibt. Also, der Freitag sicherlich nochmal spannend und wie gesagt, für Europa der Donnerstag. Alles andere muss man dann so ein bisschen sehen. Ich gehe davon aus, dass die Volatilität da noch ein bisschen niedriger ist, aber am Donnerstag, Freitag könnte tatsächlich auch für die Woche und damit den weiteren Verlauf das Spiel entschieden werden. Ja, und damit gehen wir mal direkt in die Charts und schauen uns an, wo wir da landen könnten. Er hat Zölle gesagt. Donald Trump hat es ausgesprochen. Zölle für Autos und andere Dinge. Damit ist Deutschland natürlich direkt getroffen und betroffen und natürlich damit auch der DAX. Ich meine, jetzt machen wir uns nichts vor, die Autoindustrie in Deutschland ist eh nicht unbedingt super aufgestellt, schwächelt schon nicht nur seit Monaten, sondern seit Jahren und hat grundsätzlich ja schon so die entsprechenden Probleme. Ich sage nur Elektroautos, ja, auch hier in Uruguay und auch in Brasilien. Ich sehe doch immer mehr BYDs und die sehen auch echt anständig aus. Und ich hatte auch schon berichtet, in China bin ich auch in einigen von den Dingern gesessen und die kann man echt bringen. Also das sind vernünftige Autos, sofern man Elektroautos so nennen mag, aber das ist eine andere Geschichte. Also mit denen kann man was anfangen und die sind vor allen Dingen günstig. Und das ist halt so eine Situation, da kann ein VW nicht mithalten. Und wenn die schon nicht mithalten können, dann brauchen die anderen gar nicht erst anzutreten. Und das ist eben genau das, was wir schon unter anderem in der gesamten Autoindustrie sehen. Und dann kommt jetzt nochmal das Thema Zölle obendrauf. Und da brauchen wir uns natürlich nicht zu wundern, dass der DAX hier in Form des DAX Futures im Wochenchart, dass der nachgibt, dass der von seinem Allzeithoch in der Vorvorwoche, ne, hier bei 23.001 einfach abgeprallt ist. Gut, das ist auch eine technische Reaktion beim runden Level, aber er hat es eben auch in der vergangenen Woche nicht mehr geschafft. Und damit haben wir eben sowas wie, ist es jetzt ein Dreifach-Top, ist es eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation? Was auch immer wir uns hier so überlegen könnten, Fakt ist, der Widerstand hier ist groß und es sieht auch nicht danach aus, dass der sich jetzt entsprechend sofort lösen könnte. Das heißt, ich nehme mal die Idee von der Vorwoche einfach raus und lege mich mal darauf fest, dass ich jetzt für den DAX eigentlich erstmal mindestens die 21.200 sehe. Da kann man nochmal genauer hinschauen, ob das schon hält oder ob wir dann weiter auf die 20.500, 600 oder vielleicht sogar darunter fallen. Ich gehe davon aus, dass der DAX momentan unter Druck gerät. Das heißt, es ist eine enge Beobachtung jetzt hier einfach notwendig, um sich entweder zu entlasten, heißt also eine Positionierung auch aufzulösen, zu hedgen im Zweifelsfall oder eben sich abwarten zu zeigen mit neuen Investitionen, weil auch das hier, und wir sind im Tageschart, zeigt eher Schwäche. Wir sehen hier ja, so eine schöne M-Formation, die kennen Sie ja nun mittlerweile auch schon von mir, ja, das geht dann eben einfach eine gewisse Schwäche auch auftaucht. Von daher will ich hier nicht wirklich von der Schulter-Kopf-Schulter-Formation sprechen. Das wäre dann hier so eine Schulter, dann wäre der Kopf hier, dann hätten wir nochmal die andere Schulter. Sondern für mich ist hier eher interessant, dieses Doppeltop, das wir so sehen, die M-Formation mit einem deutlichen Zeichen von Schwäche. Und das ganze Ding wird offiziell ausgelöst mit dem Bruch der Unterstützung des letzten Tiefs, hier in dem Fall bei 22.171 beziehungsweise dann dementsprechend darunter. Sie sehen aber auch, dass wir hier am Freitag nochmal ein bisschen Gegenbewegung hatten. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist es tatsächlich ein Doppeltop oder ist es eine Falle? Und die Falle könnte so aussehen, dass sich nämlich statt dieses Doppeltops, dieser M-Formation, ja, dass sich dann sowas hier rausbildet wie eine Flagge. Ja, heißt also, dann könnte ein Fehlausbruch hier zutage treten. Und wenn man den dann nimmt, könnte es passieren, dass man sich in einer Flagge wiederfindet. Das heißt, das Ganze eben kein Doppeltop oder eine M-Formation ist, sondern eine Flagge. Das lässt sich noch nicht absehen, das lässt sich noch nicht wirklich hierher leiten. Es geht jetzt abzuwarten, was passiert, wenn tatsächlich der F-DAX hier runtergeht und was passiert, wenn er dann entsprechend korrigiert. Idealerweise bleibt er dann am Ausbruchspunkt wieder hängen. Heißt also, der Unterstützungsbereich wird dann der Widerstand. Sollte es darüber hinausgehen, dann sprechen wir natürlich wieder miteinander, aber dann könnte es tatsächlich in eine Flagge übergehen. Das gilt es jetzt zu beachten. Das heißt also, selbst wenn man jetzt beherzt Short gehen möchte, das Risiko ist da, dass man sich in eine Fortsetzungsformation reinverkauft sozusagen und unmittelbar auf der falschen Seite steht. Dementsprechend ist hier so richtig eine Short-Positionierung erstmal mit Vorsicht zu genießen. Das heißt nicht, dass man Intraday nicht die eine oder andere Gelegenheit nutzen könnte, sofern man sie identifiziert und eben auch beherzt dann rangeht. Aber es bedeutet eben, dass hier beileibe noch nicht wirklich der DAX abgeschrieben ist, sondern dass wir hier entweder in eine kurze Korrektur reingehen, wie die Flagge, oder vielleicht eine etwas kräftige Korrektur, wie eben einfach diese M-Formation, die dann eben bis an rund 21.500 Punkte sowas in dem Bereich gehen könnte. Also warten wir es mal ab. Da stehen wir aktuell und natürlich alternativ sorgt diese Kerze hier, die Hammerkerze vom Freitag, eventuell dann schon dafür, dass der DAX wieder weiter nach oben durchläuft, neue Allzeithochs macht. Allerdings stellt sich mir die Frage, auf welcher Grundlage sollte denn das passieren? Damit gehen wir in den, ja, in die Schweiz, in den SMI. Und der SMI, tja, er kämpft. Er kämpft am Widerstandsbereich, er kämpft in dem ganzen Bereich 12.800, 900 Punkte. Hier im Wochenhoch haben wir tatsächlich die 13.000 Punkte auch geschafft, nur um dann wieder ein bisschen zurückzukommen. Im Endeffekt hatte ich das ja auch so angedeutet, ja, mehr oder weniger punktgenau. Aber Sie sehen schon, diese Dynamik, sie erschöpft einfach irgendwann. Ja. Es kommt der Durchbruch, man er schleppt sich noch so übers Ziel, nur um dann einfach zusammenzubrechen. Ja, wie so, man überlegen Sie sich mal mit dem ganzen, ja, mit dem Sprint hier, ja, wo wir ausgehen von na, irgendwie 11.000, na, hier im Tief, ja, das war der Ausgangspunkt, 11.234 und dann sind wir auf über 13.000 Punkte gesprungen, ohne eine einzige rote Woche. Ganz ehrlich, da ist jeder erschöpft und dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wenn es dir so langsam die Luft raus ist, man hat das Ziel erreicht und bitteschön, jetzt muss ich mal durchatmen. Dementsprechend, ich bleibe dabei. Die Idee, dass es jetzt nochmal auf die 12.500, 600 geht, ist relativ greifbar und ich kann mir eher vorstellen sogar, dass wir 12.400, 12.500 erreichen. Und an der Stelle muss dann natürlich genau beobachtet werden, was passiert, was ansteht, was die Marktteilnehmer aus dem ganzen Geschehen dann machen. Auf geht's in den Nikkei nach Japan. Ja, und in Japan hat man sich entschieden, im Nikkei hat man sich entschieden, nämlich nach unten durchzubrechen. Auch das hatte ich in der letzten Woche ja schon angedeutet. Und für uns wird es jetzt eigentlich interessant, was hier in dem ganzen Bereich passiert. Das heißt, zunächst mal bei rund 36.800 Punkten, wo wir jetzt ja auch angekommen sind. Ja, und hier wird der Montag ja schon entsprechend indiziert mit einer leichten Gegenbewegung. Allein, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt schon ausreicht. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch ein bisschen nach oben laufen, vielleicht sogar diesen Ausbruchsbereich testen. Ja, damit haben wir diesen Unterstützungsbereich von unten mal abgearbeitet, um dann wieder an die 36.900, 700 und so weiter zu laufen. Ja, und dann kommen so langsam die 35.200, 300 ins Spiel. So, und auf die können wir uns schon mal so einstellen. Das ist jedenfalls etwas, was mich jetzt nicht wirklich wundern würde, wenn es erreicht werden würde, sondern ganz im Gegenteil, das ist das, womit ich jetzt eher rechne. Und an der Stelle kann eventuell der Nikkei auch schon wieder zurückkommen. Ja, auch hier spielt sicherlich die Außenpolitik und die Zollpolitik der USA eine Rolle, aber auch natürlich der Yen, damit das Verhältnis zum US-Dollar. Ja, also das spielt da entsprechend mit rein, ganz zu schweigen, auch von dem, ja, von den Japanern selbst, von Japan selbst, denn die Wirtschaft allgemein hängt ja auch von den Japanern ein Stück weit ab. Darf man auch nicht vergessen, also von der Bevölkerung. Ja, und dann wäre, wenn es tatsächlich hier nicht halten sollte, wiederum die rund 34.000 zu nennen. Aber bis dahin haben wir uns hoffentlich nochmal gesprochen und gesehen. Damit sind wir beim S&P 500. Wir sind auch hier im Future der IS-1. Auch hier sind wir im Wochenchart. Und Sie sehen es auch hier, dieser Kampf zwischen Käufern und Verkäufern. Ich nehme mal hier die obere Widerstandslinie ein bisschen weiter hoch. Ja, Sie sehen es aber, im Endeffekt macht das keinen großen Unterschied. Wir sind hier seitwärts unterwegs, wir bleiben seitwärts unterwegs. Diese Unterstützung bei rund 6.000, 5.900 Punkten hält immer noch. Aber Sie sehen es, da ist viel, viel Kraft gefragt, viel Kraft gefordert. Und da stellt sich auch da die Frage, wo soll denn die nächste Kraft nochmal herkommen? Es ist so, als ob man permanent mit dem Kopf gegen die Wand will. Und man muss sich die Frage stellen, Kopf oder Wand, was ist stärker? Ja, ich will diese Frage nicht beantworten, aber ich glaube, Sie bekommen das Bild. Ja, damit ist im Endeffekt die Idee auch greifbar, dass ich eher davon ausgehe, dass es vielleicht nochmal Zögerliches nach oben gibt. Aber eigentlich hier so der Bereich um 5.700, 5.800 Punkte mal so mit in Betracht gezogen werden sollte. Und das wäre jetzt offen gesagt auch nicht wirklich dramatisch, denn auch hier, wir reden ja dann immer noch über so eine etwas größere Spanne, eine etwas größere Seitwärtsbewegung. Das heißt nicht, dass der S&P 500 jetzt in sich zusammenfällt, sondern es bedeutet eben einfach, dass man sich etwas Raum gibt, um die Gegebenheiten nochmal neu zu bewerten. Und offen gesagt, schauen wir mal in die Tagespolitik rein. Da gibt es einiges zu bewerten und einiges zu verarbeiten für die Marktteilnehmer. Also geben wir ihnen auch entsprechend die Zeit, das halt auch zu tun. Ja, damit gehen wir nochmal schnell in den Tageschart, wobei schnell immer relativ ist. Und im Tageschart sehen wir eigentlich schon noch hier den positiven Freitag, der so ein bisschen zumindest Hoffnung gibt, dass es nochmal nach oben läuft. Man könnte jetzt sagen, gut, da haben wir doch ein Harami. Ich würde fast davon ausgehen, wir haben hier so ein Piercing-Pattern. Ja, auch wenn es nicht perfekt ist. Ja, aber im Endeffekt, es kann eben wirklich dafür sorgen, dass der S&P 500 nochmal so ein Stückchen nach oben läuft. Ja, vielleicht, dass wir nochmal irgendwie 6.100 Punkte sehen. Im Großen und Ganzen wäre ich aber tatsächlich überrascht, wenn wir nochmal auf über 6.150 Punkte gehen. Also nochmal die Allzeithochs testen, selbst wenn ich sehe den Widerstand durchaus als relevant an. Und wie gesagt, es wäre eher so die Idee, dass irgendwie beim DAX, dass wir jetzt hier so langsam Schwäche sehen, das heißt, die Hochs einfach nicht mehr gemacht werden und wir dann dementsprechend tiefe Hochs sehen, die dann auch 5.700, 5.600 Punkte, sowas in dem Bereich, also von mir aus auch 5.800 Punkte, aber die dann in den Bereich überführen könnten. Und dann haben wir eben eine etwas größere Spanne zwischen rund 5.750 und rund 6.150, sagen wir mal großzügig. Ja, da kann sich dann der S&P frei bewegen und dann ist tatsächlich auch wieder was für Trader mit dabei. Auf geht's in die Nasdaq. Ja, die Nasdaq ist jetzt immer noch sehr interessant, wenn man sich einfach die Gemengelage anschaut. Schauen Sie sich mal an, wie sauber hier die 200-Tage-Linie immer wieder angelaufen wurde, so auch in der vergangenen Woche. Und jetzt ist natürlich die Frage, reicht das schon, um die Nasdaq hier tatsächlich wieder nach oben zu treiben? Das ist die große Frage. Also wiederholt sich die Geschichte oder reimt sie sich nur? Tatsächlich seit März 23 über den Oktober 23, über den August 24, September 24 und jetzt haben wir eben wieder Februar 25 und die 200-Tage-Linie ist wieder erreicht. Was ich mir jetzt vorstellen kann, und dazu gehen wir am ehesten mal in den Tageschart, das wird auch zwar ein bisschen deutlicher, ist, dass wir ausgehend jetzt hier von dem, naja, nicht wirklich so großen Piercing-Pattern, eigentlich ist es keins, da müsste schon über die 50% sein und das ist nur knapp, wenn überhaupt. Aber nehmen wir mal an, die Marktteilnehmer nehmen dieses Signal positiv auf und nutzen das für weitere Käufe. Dann kann ich mir vorstellen, dass die Nasdaq sich nochmal auf die 21.500 bewegt, vielleicht mit gewissen Schwüngen auch nochmal in den ganzen Bereich von rund 22.000 Punkten, um dann weiterhin nach unten abzudrehen. Das ist das, was ich mir jetzt ehrlich gesagt auch am meisten wünsche, denn auch hier gilt ein gewisses Abwarten. Auch hier in der Nasdaq gilt, also über S&P 500, man ist ja eh fast eins, ja, also auch hier gilt natürlich ein Abwarten, ein Neuauswerten, denn auf höchstem Niveau sind wir jetzt mit völlig anderen Gegebenheiten konfrontiert. Und man darf auch nicht vergessen, die Regierung Donald Trump haut ja jeden Tag irgendeine neue Überraschung raus, ja, und feuert praktisch aus allen Rohren, bitte nicht falsch verstehen, ja, also haut aus allen Ecken und Enden irgendwelche Aktionen raus, irgendwelche Verhandlungen raus, irgendwelche Sprüche raus, die der Markt erstmal verarbeiten muss. Es muss erstmal bewertet werden, dann muss die Wahrscheinlichkeit bewertet werden. Wie kommt das dann auch letztendlich in der Industrie an? Wie kommt es im Export an? Wie kommt es bei den Partnerländern an? Ganz ehrlich, da will ich mich jetzt auch nicht groß aus dem Fenster lehnen. Und dementsprechend ist hier für mich die größte Wahrscheinlichkeit damit, dass wir uns jetzt auch so hin und her pendelnd bewegen und im schlimmsten Fall aktuell betrachtet die 20.000 nochmal in Betracht kommen und im besten Fall wir über die 22.500 reden. Das heißt, wir haben irgendwie so eine Gesamtrange, die ich jetzt erstmal erwarte in den nächsten Wochen bzw. Monaten, zwischen 20 und 22.500, im engeren Bereich eben zwischen rund 21 bzw. 20.500 und knapp 22.000 Punkten. Also da bewegt sich, das heißt also, wer Intraday auch hier unterwegs ist, der sollte an den entsprechenden Marken entsprechend Vorsicht walten lassen bei einer Positionierung und wenn man sich positionieren will, dann bitte auch genau die Zeichen lesen und entsprechend interpretieren, beziehungsweise auch das Risikomanagement entsprechend anwenden. Ja, damit gehen wir zu guter Letzt zum Dow Jones, der YM Future, also Dow Jones Future. Auch hier sind wir im Wochenchart. Und hier sehen wir, das ist die einzige Woche, die hier tatsächlich mal positiv war, auch wenn praktisch kaum vorhanden. Schauen wir auch hier direkt mal in den Tageschart rein, um das ganze Bild ein bisschen besser zu sehen. Wir haben im Grundsatz ja auch im Wochenchart diese Idee eines Doppeltops bekommen, einer M-Formation, die auch im Tageschart, Sie sehen sie ja, sichtbar und ableitbar ist, aber der Markt will sie einfach nicht aktivieren. Der Freitag war sehr stark. Im Endeffekt hat der Freitag eine gesamte Woche und ein bisschen mehr und noch den Freitag, ja noch eine ganze Woche, umschlossen. Das heißt, wer den Freitag gehandelt hatte, Intraday, der hatte eine gute Volatilität. Die anderen Tage waren eher Qual als Freude. Und auch das gibt es natürlich mal. Jetzt natürlich die Erwartungshaltung, dass es erstmal so weitergeht. Und erstmal könnte zum Beispiel bedeuten, dass wir auf die 44.400, knapp 500 Punkte nochmal gehen und dann von dort aus wieder nach unten abdrehen. Dann würde das ja auch ganz gut passen, ja, zu so einer kleinen Abwärtstrendlinie, ja, die jetzt nicht wirklich eine große Bedeutung hat. Aber Sie sehen es doch immer wieder weiter von oben nach unten dann drückt. Und es könnte jetzt in Verbindung mit dem Widerstandsbereich bei rund 44.280, 300 Punkten eben dafür sorgen, dass hier der Dow Jones weiter nach unten läuft und damit eigentlich die Tageschartbetrachtung in den Wochenchart übergeht. Und dann gehen wir wieder zurück in den Wochenchart. Ja, und dass wir dann von dort aus im Endeffekt, wo ist er? Da, im Endeffekt den Weg weiter einschlagen in Richtung 42.600 Punkte. Und damit kommen wir im Endeffekt auch im Dow Jones in die Idee einer Seitwärtsbewegung, wie sie ja schon so angedeutet ist, im Maximum, idealerweise Maximum, zwischen 41.600, wobei das wirklich das Tiefste ist, was so aktuell darstellbar ist, eher vielleicht sogar die 42.000, 42.100 und dann fairerweise alles um 45.000 Punkte. Also in dem Bereich kann ich mir den Dow Jones in der nächsten Zeit eher vorstellen, als dass es jetzt hier wirklich zu großen Bewegungen kommt. Da muss schon wirklich Verwerfung reinkommen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das entsprechend zugelassen wird. Das heißt, wenn die Wirtschaft in den USA gefährdet wird, Sie wissen es, Make America Great Again, Donald Trump ist dafür angetreten, genau das zu verhindern. Das heißt also, bis es dazu kommt, dass eben wirklich hier eine interessante Entscheidung für die Wirtschaft nochmal getroffen wird, gehe ich davon aus, dass die Märkte sich so seitwärts pendeln, man so ein bisschen die Bälle hin und her wirft, aber sich sicherlich nicht von Aktien trennt im großen Stil, aber eben auch nicht wirklich positionieren will, weil man eben einfach noch abwartet. Und schon sind wir bei den Einzelwerten und ich habe zunächst mal Disney mitgebracht. Nicht deshalb, weil ich hier auf diese Abwärtsbewegung verweisen will, die ja noch nie eingetreten ist, sondern eben um darauf hinzuweisen, wie stark auch eine Seitwärtsbewegung laufen kann, wie man auch als Trader dann davon profitieren kann und dass wir eigentlich jetzt im Begriff sind, nochmal oben an der entsprechenden Widerstandszone anzuklopfen und es da natürlich spannend wird. Das heißt jetzt nicht, dass es unbedingt für Disney von dort runtergehen muss. Ja, ganz im Gegenteil, es kann tatsächlich auch zu einem Ausbruch kommen, unterstützt von dieser Abfolge höherer Tiefpunkte, die wir mittlerweile haben. Und das ist eben etwas, was zuletzt ja auch von der anderen Seite mal dann getrieben wurde und was tatsächlich hier Disney dann den Schwung nach oben geben könnte. Aber beides ist möglich. Genauso möglich kann es nämlich auch sein, dass Disney hier noch ein Stück hochläuft auf rund 123, 124 Dollar, wenn man so einen Fehlausbruch macht, um von dort aus wieder nach unten abzudrehen. So, das bedeutet, wenn Sie also bei Disney jetzt engagiert sind, dass da natürlich eine gewisse Vorsicht angebracht ist und durchaus der Blick mal in Richtung Gewinnmitnahmen entsprechend auch getätigt werden dürfte. Auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, kann man shorten? Sollte man jetzt shorten oder sollte man abwarten? Zunächst gilt es abzuwarten, dass man zumindest mal die 118 erreicht, vielleicht alles so um die 120 und dort gilt es dann, ja, zu sehen und zu schauen, gibt es Umkehrsignale auf Tagesbasis, gibt es Umkehrsignale für sogar auf Wochenbasis, um dann entsprechend eine Entscheidung zu treffen. Dann habe ich noch Tesla mitgebracht und bei Tesla wird es auch wieder mal interessant. Tesla zuletzt ist ja stark unter die Räder gekommen. Ja, wir sind eigentlich mehr oder weniger mit Ansage, schauen Sie sich das an. Wir sind hier bei 400, also hier im Hoch, das letzte Hoch, das wir hier hatten. Genau, 414,50, da sind wir rüber. Ja, und wer dann die Zeichen der Zeit liest, dann ist man rübergelaufen. Mit der Dynamik ging es dann aber wieder abwärts. Der Shootingstar hier ist deutlich, ja klar, und das heißt immer, ja, short mal lieber nicht Tesla. Ja, da kann es durchaus auch mal auf die falsche Seite gehen. Und das mag wohl stimmen. Ja, es gibt sicherlich diese Situation. Auf der anderen Seite, die Zeichen der Zeit sind die Zeichen der Zeit. Und hier werden sie angekündigt durch den Shootingstar. Dann haben wir hier noch einen Doji, der ignoriert wurde. Grüne Kerze, wenn auch nur knapp. Und dann geht es so ein bisschen seitwärts. Aber im Großen und Ganzen war der Abverkauf dann kaum noch aufzuhalten. Und sie sind im Endeffekt sind wir hier von 488,54 bis auf hier im Tief 292,89 gefallen. Und wir sind direkt angekommen an der 200-Tage-Linie, an einem doch relativ starken und wichtigen Unterstützungsbereich. Da braucht man sich nicht zu wundern, dass er erstmal gehalten hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie geht es jetzt weiter? Ich kann mir tatsächlich vorstellen, und auch dazu schauen wir mal den Tageschart, dass es jetzt von hier aus nach oben geht. Hier sehen wir ein schönes Donnerstag, Freitag, Bullish Engulfing. Ja, wir haben auch tatsächlich die letzte Kurslücke, die ja noch fast offen war. Ja, genau, die ja fast offen war. Die haben wir geschlossen, wenn auch nur knapp. Ja, also Sie sehen es, da sind wir knapp dran. Also haben wir eigentlich dieses Tief nochmal erreicht vom 6. November. Und der Markt will hier entsprechend wieder hoch. Wir haben die 200-Tage-Linie genau erreicht. Und das wiederum könnte interessant werden. Jetzt unabhängig davon, ob Tesla tatsächlich es wieder schafft, bis an die $400 rauf zu schießen, sagen wir mal so. Sondern wir haben ja jetzt schon eigentlich eine Situation, wo selbst das nächste Ziel, das man hier jetzt ableiten könnte, für ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis sorgen kann. Nämlich das nächste Ziel wäre so bei $326,25. Da ist der nächste Widerstandsbereich, der hier so relevant ist. Die anderen sind ja schon deutlich älter, die diese großen Linien hier gemacht haben. Aber eigentlich sind $359 und $360 nochmal interessanter. Und Sie sehen es selbst, ja, mit dem Stop-Loss unterhalb des Tiefs vom Freitag mit der Idee auf $360 einen weiteren Anstieg, sofern er dann kommt, zu begleiten, bietet sich damit doch eine Situation an, die man auch mal für sich prüfen kann. Und dann gehen wir zu guter Letzt, wie immer, in Apple rein. Ja, und Apple will einfach nicht weiter. Es will nicht nach unten, Apple will nicht nach unten, Apple will aber auch nicht nach oben. Ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, könnte man da fast sagen. Also der Apfel fällt halt einfach nicht, aber er wächst eben auch nicht mehr. Der Baum bleibt sozusagen unverändert. Also genug der Wortspiele, ich glaube, Sie wissen und verstehen, worauf ich hinaus will. Man bleibt stehen, man bewertet die Dinge neu. Sie sehen auch nach wie vor, nein, die Marktteilnehmer sind noch nicht bereit, sich von ihren Beständen zu trennen. Sie wollen aber auch nicht wirklich groß kaufen auf dem etwas höheren Niveau, auf dem etwas niedrigen ab 230 irgendwie offensichtlich dann aber doch wieder. Heißt also, alles über der 200-Tage-Linie oder im Bereich der 200-Tage-Linie ist für die Marktteilnehmer momentan noch interessant. Geht es aber dann an die $250 darüber hinaus, dann will man von dem Ganzen nichts mehr wissen. So, was heißt das für uns? Im Endeffekt bedeutet das, dass wir uns hier durchaus nochmal auf weitere Hoch- und Runter-Szenarien einstellen kann. Selbst wenn wir nochmal nach oben laufen, ich kann mir vorstellen, dass dann wiederum verkauft wird und wir uns in diesem gesamten Bereich zwischen 260 aufgerundet, 239, 40, 235, vielleicht sogar $230, dass wir uns insgesamt da lang bewegen. Und das bedeutet, ob es jetzt noch ein Stückchen runter geht und von dort aus wieder nach oben oder ob es jetzt ein bisschen nach oben geht und von dort aus wieder nach unten, das kommt am Endeffekt auf selbe hinaus. Momentan herrscht Stillstand, kein Verkaufsdruck, aber offensichtlich auch kein Kaufdruck. Und damit ist hier, zumindest auf Wochenchartbasis, aber eben auch auf Tageschartbasis, nicht wirklich viel zu holen. Heißt also, wir beobachten Apple einfach weiter, aber so richtig Handlungsbedarf sehe ich hier noch nicht. Ja, und damit haben wir es auch schon wieder für die Marktwoche. Ich hoffe, Sie konnten sich ein paar Punkte mitnehmen. Ich verabschiede mich auch gleich schon wieder aus Montevideo. Am Montag geht es für mich wieder weiter, dann nach Buenos Aires. Da bin ich gespannt und werde natürlich auch da die Stimmung aufnehmen und darüber berichten. In dem Sinne, Ihnen erstmal alles Gute und bis bald, Ihr Wieland Hart.